Bei der Podcast über alles und nichts.
Jetzt gibt's den nächsten Podcast. Ich sitze hier mit meinem Gast, der heißt heute Mike und der darf sich jetzt auch erstmal vorstellen.
Ja, hallo von meiner Seite. Ich bin 30 Jahre alt. Ich arbeite an der Universität als Wissenschaftler hier in Dortmund. Bin das bisschen Freizeit, was die Arbeit noch zulässt, bin ich mit meiner Freundin sehr aktiv. Reise gerne und bin auch recht aktiv in dem Stammtisch, der, wie du gesagt hast, entweder noch kommt oder schon gekommen ist.
Genau, der Podcast zum Thema neue Leute kennenlernen und speziell bezogen auf den neuen Dortmund-Stammtisch hier in Dortmund, den gibt's entweder schon oder er kommt noch. Ich habe mich selber noch nicht so ganz entschieden, wie die Reihenfolge sein soll, aber auf jeden Fall ist das auch der Ort, an dem Mike und ich uns kennengelernt haben, über den Stammtisch, um das auch mal direkt einzubringen. Aber ich wollte dich eigentlich gar nicht unterbrechen bei deiner Vorstellung.
Das ist völlig in Ordnung, du hast mich da perfekt ergänzt.
Sehr gut.
Genau, in dieser Gruppe, da bin ich Admin, das ist eine Facebook-Gruppe. Und da kümmere ich mich unter anderem ein bisschen um die Administration, kümmere mich um die wöchentlichen Stammtische. Und ja, im Endeffekt war es das schon. Ich denke mal, das reicht für den Anfang. Vielleicht ergänzt man das ja irgendwann nochmal.
Okay, gut, dann kommen wir schon mal zu dem Thema, was wir uns heute überlegt haben. Vielleicht ein bisschen zum Hintergrund dazu, wie wir auf dieses Thema gekommen sind. Das ist schon ein bisschen länger her, es war noch vor Weihnachten letztes Jahr, glaube ich. Da saßen wir bei einem Stammtisch in einer Dortmunder Kneipe und ich hatte gerade einen anderen Podcast aufgenommen mit jemand anders und wir haben irgendwie darüber gesprochen und Mike sagte direkt, boah, kann ich da auch mal dabei sein, finde ich total cool. Und dann haben wir irgendwie so ein paar Ideen gesammelt, worüber man denn sprechen könnte. Und eine dieser Ideen hat sich jetzt durchgesetzt, über die sprechen wir jetzt. Und zwar geht es um das Thema Rationalität. Und ich habe jetzt gerade schon erfahren, dass Mike im Gegensatz zu mir sich dementsprechend vorbereitet hat, indem er einfach mal geguckt hat, wie man das überhaupt so definiert. Und er möchte es aber für uns jetzt hier selber definieren.
Zum einen muss ich dich bestätigen, das war letztes Jahr und zwar war das der letzte Stammtisch des Jahres 2018.
Stimmt.
Im Zöllner saßen wir da, genau. Und jetzt hast du ein bisschen hochgestochen, vorbereitet. Ich meine, das ist quasi auf dem Weg hierher passiert, die halbe Stunde, die ich in der Bahn saß, aber es hat halt gereicht, um zu verstehen, dass dieses Thema halt deutlich größer ist, als man es hier in einer Stunde zusammenfassen könnte. Also da gibt es halt wissenschaftliche Fragestellungen dahinter, Modelle und sonst irgendwas. Aber wir kürzen das einfach rapide runter, würde ich sagen, setzen uns da ein bisschen selbst die Definition und dann schauen wir mal, in welche Richtung sich das Gespräch entwickelt. Meine Rationalität sei mal in erster Linie etwas, dass man vernunftgesteuert ist oder vernünftig handelt und sich nicht irgendwie von Emotionen oder sowas leiten lässt. Natürlich kann das auch beides in eine Richtung laufen, also man kann emotional und rational handeln, aber setzen wir jetzt mal Rationalität in den Vordergrund. Und wir können das ja, ich würde jetzt einfach mal anfangen, Rationalität, was bedeutet das für den Einzelnen, oder jetzt für dich speziell, und dann, wie würden wir das aufweiten?
Ja, was bedeutet Rationalität für mich? Also ich glaube, es gibt ja viele Situationen, in denen man halt so eine rationale Meinung hat oder die rationale Stimme in seinem Kopf, sage ich jetzt einfach mal, und dann die emotionale Seite und sich dann entscheiden muss, welcher dieser beiden Seiten man folgt, ist auf jeden Fall nicht einfach. Und weil ich glaube, es gibt aber auch wieder viele Situationen, in denen man das dann total unbewusst macht. Also ich glaube, eher so im beruflichen Kontext hat man natürlich auch seine Emotionen damit drin und vielleicht auch so seine Befindlichkeiten. Aber meistens denke ich zumindest, dass ich mich dann doch eher für die rationale Seite entscheide, was berufliche Dinge angeht.
Okay, also du würdest dich selber beruflich gesehen als rational bezeichnen?
Ja, natürlich nicht zu 100% und nicht immer. Und natürlich hat man auch zu allem so seine Meinung und regt sich über Dinge auf und so. Aber ja, im Sinne der Professionalität glaube ich schon, dass ich dann meistens dazu tendiere, rational zu handeln. Aber es ist natürlich jetzt wieder mein eigener Blick auf mich selbst. Ich weiß nicht, wie andere Leute mein Verhalten im beruflichen Kontext einordnen würden.
Okay, da kann ich dir leider auch nichts zu sagen. Da kenne ich dich nicht so gut. Rationalität, ich finde das jetzt ganz interessant. Du trennst das jetzt schon beruflich und dann würdest du jetzt sagen, dass du privat eventuell auch anders agieren würdest.
Ja, wobei natürlich privat jetzt auch wieder sehr weit gefasst ist. Dann gibt es natürlich jetzt auch wieder ganz viele unterschiedliche Aspekte, in denen man unterschiedlich handelt. Es gibt ja auch oft so diese Frage, so bist du eher jemand, der aus dem Bauch heraus entscheidet oder lässt du dich eher von deinem Kopf leiten? Und das finde ich für mich selber unheimlich schwer zu beantworten, weil das so allgemein kann ich das gar nicht sagen. Also ich glaube schon, dass ich jemand bin, der immer Dinge abwägt und irgendwie versucht, mit Vernunft zu betrachten. Aber das geht ja gar nicht immer, weil man hat ja einfach in allem immer auch die Emotionen dabei und kann die ja auch nicht abschalten.
Ja, ich tatsächlich habe für mich selber, habe ich das auch mal drüber nachgedacht, ob ich mich als rational oder emotional bezeichnen würde. Und ich habe da gar keine Separation, ob Arbeit oder halt privat. Mhm. Ich mache das ganz anders. Und zwar bei mir ist es halt, ob etwas, wie wichtig mir etwas ist.
Okay.
Wenn jetzt zum Beispiel der Job, klar, als Ganzes, der ist mir wichtig, da arbeite ich rational. Ich würde sagen, das machen auch die meisten Menschen. Mhm. Auch jetzt im Privatsektor würde ich mich eher als rationalen Menschen betrachten, bis eine gewisse Schwelle, sage ich mal, unterschritten ist und dann ist einfach nur noch Gleichgültigkeit da.
Aha.
Oder wo es halt einfach so egal wird mir, dass ich dann, dann kann es auch emotional sein, eine Entscheidung, sei es, in welche Kneipe geht man, dann ist es halt irgendwie einfach so eine Hingabe oder irgendein Moment, an dem man gerade gedacht hat und dann entscheidet man sich für XY, ohne es wirklich begründen zu können.
Ja.
Und das ist halt so irgendwie meine Art und Weise, das einzuteilen.
Mhm.
Was ich auch sehr, sehr interessant finde bei mir, ich persönlich würde mich auch als rational bezeichnen, was die Gesellschaft angeht.
Mhm.
Jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es jetzt der Definition entspricht, aber nehmen wir es jetzt einfach mal an, dass es einmal die egoistische Variante gibt und einmal die gesellschaftliche. Ich selber würde mich als gesellschaftlich rational betrachten. Ich versuche nach Möglichkeit nie irgendwelchen Mitmenschen, ja, zu nerven mit meinem Verhalten oder ähnliches.
Mhm.
Klar, Ausnahmen bestätigen die Regel. Ne? Leute, die einen die Vorfahrt nehmen, sonst was, da wird man auch schnell mal emotional und laut.
Ja.
Ansonsten versuche ich mein Verhalten so zu stricken, dass sich niemand auf den Stips getreten fühlt und ja, niemand irgendwie negativ beeinflusst wird.
Mhm.
Das merkt man. Ich habe jetzt auch ein sehr, sehr simples Beispiel dafür. Das merkt man, ich merke es hier in Dortmund ganz speziell, wenn ich in die U-Bahn einsteigen oder aussteigen möchte, dass die Menschen sich gerne direkt davor stellen und nicht aussteigen lassen.
Ja.
Und dann habe ich heute erst vor etwa einer halben Stunde eine Dame beobachtet, die sich vor die Tür stellt. Die Tür geht auf und sie sprintet einfach nur rein, als ob sie irgendwie einen Tiger im Hintern hätte, um irgendwie sich noch einen Sitzplatz zu ergattern.
Mhm.
Die war dynamisch, jung, das wäre überhaupt nicht nötig gewesen und zwei Stationen später ist ausgestiegen, das hätte sie auch gut im Stehen geschafft.
Ja.
Trotzdem ist da ein gewisser Egoismus dahinter gewesen, so würde ich das zumindest bezeichnen.
Mhm.
Ich persönlich würde ganz, ganz anders reagieren.
Ja.
Ich weiß nicht, wie denkst du darüber? Also
ja, das ist auf jeden Fall interessant, so diese gesellschaftliche Seite. Also gerade so dieses Beispiel mit der U-Bahn, das kenne ich auch total gut. Also es sind immer die Leute, die nach der nächsten Station schon wieder aussteigen, die irgendwie das größte Theater drum machen, um entweder die Bahn noch zu kriegen, so mit Tür aufhalten und so. Oder halt einen Sitzplatz zu kriegen, was wirklich völlig unnötig ist. Das würde ich auch nicht machen. Ich muss aber sagen, dass sich das bei mir, glaube ich, so ein bisschen geändert hat in der letzten Zeit. Also, dass ich seit ein paar Jahren mehr so diese Einstellung habe, dass ich bestimmte Dinge halt nicht ändern kann. Und dann nehme ich sie halt hin. Und an der Stelle schalte ich dann auch so ein bisschen die Emotionen ab, sage ich mal. Also, gerade wenn man jetzt, was weiß ich, morgens auf dem Weg zur Arbeit, du verpasst die Bahn und musst dann 20 Minuten auf die nächste Bahn warten. Das ist total ärgerlich. Und ich ärgere mich dann auch immer so über mich selbst, weil meistens ist man es ja in irgendeiner Form selber schuld, zu spät losgegangen, wie auch immer. Und da habe ich mir aber eigentlich zumindest versucht anzugewöhnen, dann halt zu denken so, es ist jetzt halt so, wie es ist. Und du musst es jetzt halt so hinnehmen und du regst dich da jetzt nicht drüber auf. Ich weiß nicht, ob das rational ist, weil es hat natürlich dann Nachteile. Ich komme später zur Arbeit, muss dementsprechend vielleicht an dem Tag dann auch nach hinten raus länger bleiben oder was weiß ich, oder kommt zu spät zu einer Verabredung oder wohin auch immer ich gerade wollte. Weiß ich auch nicht, ob es dann immer so die beste Entscheidung ist, zu sagen, ja komm, ist jetzt so, wie es ist. Aber es macht es auf jeden Fall einfacher, weil man kommt nicht direkt irgendwie morgens schon verärgert an.
Ja, ich weiß, was du meinst. Diese Situation habe ich auch erstaunlich häufig. Tatsächlich versuche ich mir auch einzureden, jetzt ärgere dich nicht, aber ich ärgere mich einen Grund und Boden dabei.
Mhm.
Sei es, wenn ich die Bahn verpasse, die Bahn hat ein paar Minuten Verspätung, der Bus wird verpasst dadurch, also der Anschlussbus. Bei mir ist es so, dass ich, daher vielleicht, weil ich auch so viel arbeite, ich weiß nicht, ich glaube, vor ein paar Jahren war das noch anders, ist mir Zeit relativ wertvoll geworden. Und dadurch verliere ich halt, das sind 10 oder 20 Minuten. Und genau diese Zeit, die ärgert mich ungemein.
Mhm.
Das beobachte ich natürlich nicht nur in solchen Situationen, das habe ich überall im Alltag. Ich merke schon, wenn ich jetzt im Haushalt irgendwie agiere oder sonst irgendwas, dass ich mir da irgendwie die Aufgaben im Kopf zurechtlege, dann irgendwie weiß, okay, das und das muss im Wohnzimmer gemacht werden, das und das im Schlafzimmer. Und dann werden da wirklich Aufgaben miteinander verbunden, weil man da dann 20 Sekunden sparen kann. Mhm. Also das ist, würde ich bei mir schon als extrem bezeichnen. Ich glaube nicht, dass das viele Menschen machen. Aber irgendwie fahre ich damit besser. Und dann irgendwie ist es so ein kleines Erfolgserlebnis, wenn man dann am Ende dann, weiß nicht, 2-3 Minuten gespart hat oder was. Das ist eigentlich schon ziemlich lächerlich, das weiß ich auch. Aber ich weiß nicht, so bin ich halt einfach. Mhm. Ich persönlich würde das, jetzt mal abgesehen von der korrekten Definition, würde ich schon als rational bezeichnen.
Ja.
Hm. Was ich, um jetzt mal so ein bisschen den Umschlag zu schaffen, wenn, ich meine, dieses rational-emotional, das hat man ja überall im Alltag, das fängt ja von, ich glaube, jede Entscheidung ist irgendwie von Rationalität und auch irgendwie ein Kompromiss immer geprägt.
Ja.
Das kann von den kleinsten Dingen bis auf globale Auswirkungen kann das ja alles betreffen. Mm. Wo würdest du jetzt mal so dein Verhalten rational betrachten, wenn du jetzt so dein Umfeld betrachtest oder sag ich mal dein direktes Umfeld? Man kann ja von klein nach groß gehen.
Wie genau meinst du das jetzt?
Also wann zum Beispiel verhältst du dich dir gegenüber selbst rational, also egoistisch rational oder halt gesellschaftlich rational?
Okay. Oh, das ist jetzt irgendwie gar nicht so leicht, wenn man da noch nie so drüber nachgedacht hat. Vielleicht kannst du es ja erstmal über dich selbst erzählen und ich denke nochmal drüber nach.
Okay, zum Beispiel, was ein Gedankengang von mir ist oder auch worüber ich öfter mal nachdenke, warum haben Menschen Haustiere? Mhm. Es ist, weiß ich jetzt nicht, vielleicht ein harter Einstieg, aber ich denke oft darüber nach, warum Menschen sich eine Katze halten oder einen Hund oder ähnliches.
Ja.
Für mich ist das seltenst eine rationale Entscheidung.
Das glaube ich auch.
Ich glaube, das ist oft von Emotionalität geprägt, weil, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, ich meine, meine Freundin und ich, wir haben auch eine Katze zu Hause. Okay, die hat sie mit in die Beziehung gebracht, aber ich verstehe mich gut mit ihr. Trotzdem, so eine Katze, die kann ja eigentlich recht wenig. Ich meine, die gibt ja einem Menschen nur Emotionales in dem Sinne.
Ja.
Und deswegen glaube ich jetzt zum Beispiel, dass Haustiere halten eine rein emotionale Entscheidung ist.
Ja, das würde ich auch so sehen.
Ich meine, das kann man ja auch noch weiterspinnen auf Pferde, auf sonst was. Also solange es nicht irgendwie Nutzvieh ist oder für irgendwas Gutes.
Ja.
Ohne da jetzt irgendwie mal auf den Schlips treten zu wollen, ich gönne es jedem, der Hunde, Katzen, Pferde, sonst was hält und auch damit seine Freude hat. Ich persönlich verstehe es nicht. Auch nicht zum Beispiel, warum man ein Pferd hat, da zweimal die Woche hinfährt, da er den Stall ausmisten muss und das striegeln muss. Ich weiß nicht, beobachtest du das irgendwie bei anderen Leuten vielleicht? Hast du Beweggründe mal erlebt?
Nee, also ich würde das auch tatsächlich, was die Haustiere angeht, genauso sehen. Also ich, natürlich ist das eine emotionale Entscheidung. Man mag das Tier irgendwie oder man braucht das irgendwie, also gerade bei Hunden ist es ja, glaube ich, auch viel so ein bisschen so freundschaftsmäßig ja schon fast. Also dass man mit dem Hund halt einfach viel Zeit verbringt und der begleitet einen ja auch lange, jahrelang und so. Und da kann ich mir jetzt eigentlich auch keinen wirklich rationalen Grund vorstellen, jetzt abgesehen von natürlich sowas wie Blindenhunde oder Assistenzhunde für behinderte Menschen oder so.
Heißt das so?
Habe ich jetzt einfach mal so gesagt.
Du schließt jetzt ein bisschen Lücke bei mir.
Könnte vielleicht, das weiß ich nicht, müsste ich tatsächlich googeln, aber das mache ich jetzt nicht, weil es würde zu weit wegführen.
Okay.
Aber sonst wüsste ich da jetzt wirklich keinen rationalen Grund. Also vielleicht noch so eine Überlegung, wenn man Kinder hat, dass man über ein Haustier den Kindern was vermitteln kann, irgendwie den Umgang mit Tieren allgemein, mit Natur, daran können die ja schon auch was lernen.
Mhm.
Aber das ist natürlich trotzdem dann eine hauptsächlich emotional geprägte Entscheidung. Ja. Weil auch Kinder bauen ja dann natürlich hauptsächlich eine emotionale Bindung zu dem Tier auf.
Oh, das ist aber ein sehr gutes Argument, ne? Dass man da irgendwie sowas wie Verantwortung übermitteln oder lehren möchte.
Genau.
Das finde ich eigentlich ganz interessant. Weil sonst hätte ich gesagt, okay, so ein Hund kann ich verstehen. Irgendwie so ein Hund gibt einem ein bisschen was, wo es halt aufhört ist bei einem Hamster. Oder?
Ja, die leben ja auch gar nicht so lange. Also das ist ja eigentlich auch schon wieder sehr irrational, was die emotionale Seite angeht. Weil wenn das Tier dann nach 3 Jahren schon stirbt, und man hat eine Bindung aufgebaut zu dem Tier, hat man ja sehr schnell schon diesen Verlust. Also ich glaube, wahrscheinlich ist der Verlust eines Hamsters jetzt nicht so krass wie der eines Hundes nach irgendwie 15 Jahren. Aber trotzdem ist es ja, also das war für mich auch immer so was ich beobachtet habe früher, als ich noch ein Kind war bei Freunden. Wir hatten halt nie Haustiere, also meine Eltern wollten nie Haustiere und deshalb hatten wir auch nie eins. Und Freunde von mir aber natürlich schon, die haben dann alle so, ne, die übliche Zwergkaninchenphase, die halt irgendwie so die meisten Grundschüler irgendwann mal haben. Und diese Tiere werden halt nicht besonders alt. Und da habe ich dann irgendwie als Kind schon immer gedacht, nee, wie fände ich das jetzt auch blöd, wenn ich jetzt so ein Tier hätte und nach 3 Jahren stirbt das schon wieder.
Ja, dazu kommt sogar ja auch noch, dass eigentlich so die viele Tiere, die wir halten, ja eigentlich von der Natur aus nicht dafür gemacht sind.
Ja.
Und ich weiß nicht, ich kann mir gut vorstellen, dass so ein Hamster einen nicht so gerne hat, wie man es sich vielleicht einredet, weil man halt den Hamster in einem Käfig hält.
Ja.
Und er halt in freier Wildbahn halt doch ein bisschen, ja, klar, mehr Action hat, wird gejagt, sonst was, aber natürlich hat er mehr Freiheit auch.
Ja.
Und das ist ja etwas, was jedes Lebewesen, denke ich mal, in irgendeiner Form anstrebt, unter anderem halt der Mensch.
Genau.
Also sogar sehr, sehr extrem, würde ich sagen. Ah, okay. Ja, das war jetzt nur mal so ein Beispiel. Ich weiß nicht, da kann man auch ganz, ganz anders ansetzen. Also für mich zum Beispiel, ich muss mir jeden Morgen eine Frage stellen, wie komme ich zur Arbeit?
Mhm.
So, für mich die rationalste Entscheidung ist, wenn das Wetter es halbwegs erlaubt, ich fahre mit dem Fahrrad.
Ja,
es geht relativ, auch. Es geht relativ zügig, also mit dem Auto spare ich 2 Minuten oder was. Deswegen, es geht relativ zügig, ich bringe mich in Form, kriege einen knackigen Hintern. eigentlich
es ist optimal. Gut für die Umwelt.
Es ist gut für die Umwelt, genau. Es ist eigentlich optimal.
Ja.
Gut, zweitbeste wäre in dem Fall, würde ich sagen, öffentliche Verkehrsmittel.
Ja.
Mache ich auch relativ häufig, einfach wenn ich gerne Podcasts oder Musik morgens höre. Mhm. Und ja gut, dann mache ich das und dann so das dann nach oben hin, ist es halt Fahrgemeinschaft, irgendwann alleine im Auto sitzen und irgendwo hinfahren.
Ja.
Oder zur Arbeit in dem Fall. Trotzdem entscheide ich mich sehr, sehr. Ja, da bin ich oft hin und her gerissen.
Mhm.
Also manchmal hoffe ich schon, dass wenn ich aus dem Fenster gucke, es regnet, damit ich mich einfach ins Auto setzen kann. Damit ich mir selbst die Ausrede geben kann, was natürlich überhaupt nicht rational ist.
Ja.
Aber trotzdem mache ich es einfach.
Ja.
Also du fährst Fahrrad.
Ja, also ich habe ja kein Auto und ich bin auch einfach kein Freund vom Autofahren, also vom selber am Steuer sitzen. Da habe ich irgendwie so ein auch völlig irrationales Problem damit. So, das mache ich einfach nicht gerne. Deshalb habe ich halt auch gar kein Auto und kann halt auch nur mit dem Fahrrad oder mit der Bahn zur Arbeit fahren. Und ja, Bahn ist halt so die schöne faule Variante. So, ne? Du gehst halt aus der Tür irgendwie 2 Minuten zur Haltestelle, dann setzt du dich in die Bahn. Ich muss dann einmal umsteigen. Das ist ein bisschen, das stört dann schon so ein bisschen, gerade weil man dann halt auch immer die Gefahr hat, dass man halt die Bahn dann verpasst. Und dann steige ich aus und laufe nochmal 2 Minuten und dann bin ich da so. Und es ist warm in der Bahn und, ne, und wenn es regnet, ist auch egal. Und mit dem Fahrradfahren, eigentlich ist es bei mir immer so, dass ich auch ganz oft denke, so ja, wäre jetzt eigentlich schön, wenn ich jetzt nicht Fahrrad fahren müsste, in Anführungszeichen. Dabei ist es ja meine eigene Entscheidung. Aber wenn ich mich dann dafür entschieden habe, fühle ich mich auch immer gut dabei. Allein schon, weil das dann halt einfach so ein bisschen mehr Sport und Bewegung in den Alltag bringt. Und ich bin ein Sportmuffel, ich muss mich sonst immer sehr dazu aufraffen, anderweitig irgendwie Sport zu machen. Andererseits war ich, also als ich mir das, ich habe mir ein neues Fahrrad gekauft, ungefähr vor einem Jahr, habe da auch ein bisschen Geld reingesteckt, um überhaupt vernünftig den Arbeitsweg, der doch bei mir immerhin ungefähr 25 Minuten dauert, halt hinter mich bringen zu können. Und damals habe ich gedacht, jetzt werde ich einer von diesen Menschen, die immer mit dem Fahrrad fahren, bei jedem Wetter. Nein, bin ich definitiv nicht. Ich bin schon so ein schön Wetterfahrer. Also es muss nicht unbedingt warm sein und die Sonne scheint, es muss auf jeden Fall trocken sein. Zumindest zu der Uhrzeit, wo ich losfahre morgens, weil ich will nicht nass im Büro ankommen.
Guck mal, da habe ich es viel klüger gemacht als du. Mein Fahrrad hat weder Schutzblech noch irgendwelche Profile auf dem Reifen. Das sind jetzt Slickreifen. Sobald es ein bisschen nass ist, habe ich sofort eine Ausrede.
Ja, ja, das ist dann natürlich auch in dem Sinne schlau, ja. Ja, aber das ist ja im Prinzip auch wieder irrational, ne? Also wenn man das jetzt auch wieder ausweitet auf das globale Ding, was du eben schon mal angesprochen hast, müsste man ja eigentlich vor allem diesen Umweltaspekt immer im Kopf haben. So, man ist jetzt nicht die x-te Person, die sich ins Auto setzt und die Straßen verstopft und die Luft schlechter macht, sondern man setzt sich halt aufs Fahrrad. Und wenn man jetzt sagen würde, das ist jetzt irgendwie, das größere Gut und dem ordne ich jetzt alles andere unter und dann ist es mir auch egal, wenn ich auf dem Fahrrad nass werde, dann wäre es ja eigentlich immer die rationale Entscheidung zu sagen, ich fahre jetzt immer mit dem Fahrrad, egal ob ich auf der emotionalen Seite mich dann vielleicht darüber ärgern muss, dass ich jetzt gerade nass werde oder friere oder so. Aber ich glaube, so weit denkt man dann normalerweise im Alltag nicht.
Also ich glaube, es gibt Menschen, die das durchaus machen.
Ja.
Ne, die halt, ich weiß nicht, es gibt ja, gut jetzt, Menschen, die wirklich sehr, sehr bewusst die Umwelt wahrnehmen, ne? Sei es dann vegane Ernährung, sei es kein Auto besitzen,
ja.
Oder Fahrradfahren halt in dem Kontext. Weiß nicht, kein Plastikmüll produzieren, ja. Solche Sachen. Da gibt es ja wirklich Menschen, die das wirklich mit Ach und Krach verfolgen. Ich kann mir vorstellen, dass sie das bewusst machen.
Ja.
Oder es war irgendwann eine bewusste Entscheidung und die sie jetzt einfach dermaßen ins Leben eingebettet haben, dass es einfach nicht mehr jeden Tag präsent ist.
Das ist dann keine Tag-für-Tag-Entscheidung mehr. Nee, es war einmal eine Entscheidung und dann wird es zur Gewohnheit.
Genau,
ja.
Es wird halt Alltag in dem Sinne.
Ja.
Finde ich auch sehr bewundernswert. Ich versuche da auch in vielen Aspekten irgendwie nicht gleichzuziehen, aber so. zumindest meinen bescheidenen Beitrag zu leisten,
ja.
Dass es nicht deutlich schlimmer wird.
Ja.
Ich glaube, also ich würde jetzt, also was halt mein Gedankengang da ist, so man guckt halt immer nach links und rechts, was machen die anderen und man versucht ja irgendwo so einen Durchschnitt zu sehen und ich glaube, für sich selber sucht man halt immer so, man versucht halt immer so ein bisschen besser als der Durchschnitt zu sein.
Ja.
Zumindest beobachte ich das bei vielen Menschen. Also man hört ja oft besser als der Durchschnitt sonst irgendwas und ich glaube da, ohne es bewusst zu machen, glaube ich, bin ich davon auch so ein bisschen gelenkt.
Mhm.
Also ich für meinen Teil esse Fleisch unter bestimmten Bedingungen nur.
Mhm.
Ich fahre viel, schwer zu sagen, regelmäßig Fahrrad, sagen wir es so.
Ja.
Also im Sommer ist es 3 bis 4 Mal die Woche in der
ja.
Regel. Im Winter halt nicht so oft. ansonsten Fahrgemeinschaften, wenn ich jetzt zum Beispiel in die Heimat fahre, Fahrgemeinschaften oder mit der Bahn fahre, also
ja.
Sachen, da setze ich mich ungern alleine ins Auto und fahre los.
Ja.
Also das sind schon so Entscheidungen, die ich da bewusst mache und das auch auf die Umwelt übertrage.
Mhm. Aber ich habe mich jetzt gerade gefragt, ob man wirklich davon ausgehen kann, dass sowas immer eine rationale Entscheidung ist oder ob da nicht doch so ein gewisses emotionales Ding mit reinspielt, wo du jetzt gerade gesagt hast, besser sein als der Durchschnitt. Also, dass man, ob man jetzt nicht irgendwie, und sei es unbewusst, darüber auch irgendwie sich Anerkennung von anderen Leuten einholen will oder halt auch nur für sich selber ein gutes Gefühl, so wie ich ja eben auch schon gesagt habe, wenn ich mich aufs Fahrrad setze, fühle ich mich gut, weil ich habe mich bewegt und so weiter. Das ist ja schon wieder was Emotionales. Also, ich glaube, letztendlich spielt bei ganz vielen dieser Dinge dann halt doch das so ein bisschen mit rein. Also, so komplett nur rein rational handeln geht vielleicht gar nicht. Oder zumindest in den Beispielen, die wir jetzt hatten, eigentlich nicht.
Nee, also rein rational halte ich für völlig ausgeschlossen.
Mhm.
Das wird ja immer irgendwie so eine Mischung sein aus Emotion und Rationalität. Ich glaube auch, jetzt muss man sich erstmal die Frage stellen, wie kommt es überhaupt dazu, dass wir uns dass Entscheidungen getroffen werden müssen?
Ja.
Klar, in den meisten Fällen ist es halt irgendeine Notwendigkeit.
Mhm.
Das heißt, ohne jetzt die Arbeit als Notwendigkeit zu betrachten, aber zur Arbeit fahren,
ja.
da seine Zeit absitzen, essen, solche Sachen. Welchen Ursprung haben die jetzt? Ist das einfach ein Zwang oder ist es eine Emotion, die einen dazu verleitet? Ich meine, okay, keiner erschießt mich, wenn ich morgen nicht zur Arbeit fahre oder überhaupt nicht mehr zur Arbeit
ja.
fahre. Sondern es ist ja eher so ein Wunsch zur Selbstverwirklichung oder einen Beitrag zu leisten.
Und dann in gewisser Weise natürlich auch Pflichtbewusstsein.
Pflichtbewusstsein, ja. Und das ist ja in gewisser Weise emotional.
Ja, ja.
Würde ich schon sagen, dass das dann eher emotionalen Ursprungs ist, viele Entscheidungen,
die wir
treffen müssen.
Ja.
Und deswegen kann man ja nicht sagen, dass das alles rein rational gehandhabt wird.
Aber manchmal denkt man halt so, wie bei dem Umweltbeispiel jetzt, ich handle so rational, indem ich sage, ich nehme jetzt die Bahn oder ich fahre Fahrrad, aber denk gar nicht drüber nach, wie sehr da eigentlich emotionale Dinge mit reinspielen.
Ja, da hast du wahrscheinlich recht, ja. Also dann ist es wahrscheinlich auch sehr, sehr schwierig zu sagen, wie ich vorhin auch gesagt habe, ich betrachte mich als rational. Also das ist wahrscheinlich eine sehr, sehr große Spannweite.
Ja.
Vielleicht muss ich mich da sogar schon korrigieren. Also.
Ja, aber ich glaube, wenn man sich so grundsätzlich die Frage stellt, ob man eher ein rationaler oder eher ein emotional handelnder Mensch ist, ist halt auch immer so ein bisschen wichtig, darauf zu gucken, was man so im Normalfall macht oder wie man sich in der Durchschnittssituation verhält oder in den meisten Fällen, weil keiner ist immer, handelt immer gleich oder entscheidet sich immer aus den gleichen Gründen für irgendwas. Und man sieht ja auch, so, man kriegt ja auch immer Erfahrungswerte mit. Also man sieht andere Personen, die sich vielleicht in einer ähnlichen Situation befinden, wie haben die sich entschieden. Und es hat ja auch viel mit Impulsivität zu tun. Also rationale Menschen denken vielleicht mehr drüber nach, bevor sie handeln, wohingegen so sehr emotional veranlagte Menschen vielleicht einfach immer sofort alles sagen, was sie denken und immer sofort ja, ihrem Herzen folgen, wie man das so nennt. Das ist ja auch dann nochmal ein ganz anderer Aspekt der Persönlichkeit eigentlich, der da ja dann auch wieder so seine Finger mit im Spiel hat. Und das fänd ich jetzt halt tatsächlich über mich selber sehr schwer zu sagen.
Aber was ich jetzt ergänzen kann, ist, du hattest ja gerade gesagt, verschiedene Personen betrachten das. Also das Rationalität ist ja definitiv etwas Subjektives.
Ja.
Im Endeffekt, was ich als vernünftig erachte, das musst du ja nicht unbedingt auch als vernünftig erachten.
Das stimmt,
erachten.
Ja.
Deswegen, das macht die Sache ja nochmal deutlich komplizierter. Mhm. Deswegen, ich glaube, vielleicht kann man das ja so formulieren, dass man egoistische Rationalität oder Rationalität, die sich auf Egoismus bezieht, für sich selbst entscheiden muss.
Mhm.
Und globale oder gesellschaftliche Rationalität ist halt eher so ein von der Gesellschaft vorgeschriebenes Ding.
Ja.
Und das kann man jetzt natürlich sehr, sehr weit stecken, wie so eine Gesellschaftsform sich bildet.
Mhm.
Aber es gibt ja trotzdem, definitiv gibt es ja Sachen, die eher anerkannt sind als andere.
Ja.
Oder positiv, sei es zum Beispiel Fahrradfahren wird bei mir zum Beispiel höher geschätzt.
Ja.
Die Kollegen mit dem Fahrradfahren, als wenn sie mit dem Auto fahren.
Ja.
Also ich verteufel jetzt niemanden, der jeden Tag mit dem Auto fährt,
nein,
kann auch
das
machen, aber
ja,
trotzdem finde ich es gut einfach, wenn das jemand macht. Deswegen, da muss man jetzt so ein bisschen vielleicht separieren, so ein bisschen.
Ja, ja, das ist gar nicht so leicht, das auseinanderzuhalten. Weil wenn man jetzt über seine persönlichen alltäglichen Entscheidungen nachdenkt und dann auch noch darüber nachdenkt, inwieweit die jetzt einen Einfluss auf die Gesellschaft haben oder auf globale Dinge wie jetzt zum Beispiel Umweltthemen, dann geht das schon irgendwie ganz schön durcheinander. So. Also ich finde es jetzt gar nicht so leicht, das zu trennen. Aber ich muss jetzt auch die ganze Zeit dran denken, dass ja auch die Gesellschaft als solche hat ja auch wieder einen Einfluss auf unsere Entscheidungen. Also ein Beispiel, was mir da jetzt zum Beispiel einfällt, ist jetzt auch nicht das schönste Thema, aber wir hatten ja in den letzten Jahren eine ganze Reihe von Terroranschlägen in allen möglichen Ländern der Welt. Und Leute reagieren auf sowas ja unterschiedlich. Und manche Leute reagieren darauf sehr emotional und lassen sich davon total mitreißen und sehen die Welt ziemlich schwarz und ja, entwickeln dann halt vielleicht auch Ängste davor, was weiß ich, an Großveranstaltungen teilzunehmen oder die U-Bahn zu nehmen oder überhaupt irgendwie rauszugehen. Und dann gibt's wieder andere Leute, die sagen, ja gut, es ist halt so, wie es ist. Und also ich bin zum Beispiel so ein Mensch, der dann auch sagt, ich kann mich ja jetzt nicht in meiner Wohnung einschließen. Das wäre auch wieder irrational. Und ich kann jetzt auch nicht verhindern, dass mir vielleicht irgendwann mal irgendwo was passiert. Und ich habe dann eigentlich die Einstellung, dass wenn ich halt zur falschen Zeit am falschen Ort bin, dann ist das halt so. Dann kann ich das nicht ändern. Und nur indem ich jetzt sage, ich gehe jetzt nicht mehr raus, werde ich ja selber unglücklich und kann am sozialen Leben nicht mehr teilhaben.
Ja, das ist wirklich ein interessanter Punkt. Also da hast du recht, da gibt es ja viele Leute, die sagen, die wollten jetzt, also ich habe es jetzt speziell zum Weihnachtsmarkt.
Genau.
Zu der Zeit habe ich es gemerkt, dass viele gesagt haben, die möchten da nicht hin aus Angst vor einem Anschlag.
Ja.
Ich persönlich stimme dir davon und ganz zu. Also so furchtbar ich das finde, was immer passiert ist, trotzdem, mich hat es ja in der Form nicht direkt betroffen.
Mhm.
Also ich lasse mich davon ebenfalls überhaupt nicht beeinflussen.
Ja.
Ich verstehe dann auch Menschen in gewisser Form nicht, warum sie sich davon beeinflussen lassen, weil das kann man ja gedanklich noch viel, viel weiter spinnen. Also
mhm,
es sterben wahrscheinlich deutlich mehr Menschen am Steuer als von einem Terroranschlag. Jetzt
genau.
Sei es weltweit, sei es jetzt speziell in Europa wahrscheinlich noch deutlich ist dieses Verhältnis noch deutlich ausgewogener. Und dann zu sagen, ich gehe nicht zum Weihnachtsmarkt, weil da was passieren könnte, und dann mit dem Auto jeden Tag zur Arbeit zu fahren, das ist dann unverständlich.
Genau,
für mich.
Das ist auch, also zum Beispiel ist mir das auch schon mal so gegangen mit dem Thema Flugangst. Also wenn Leute Angst haben vorm Fliegen, dann habe ich mir so drüber nachgedacht, dass ich mich halt ständig in den Zug setze, auch für längere Strecken. Und wenn ich mich in den Zug setze, denke ich in keinster Weise darüber nach, dass mit diesem Verkehrsmittel irgendwas passieren könnte. Obwohl ich selber schon mal in einem ICE saß, dessen Lok vorne entgleist ist. Da ist zum Glück nichts passiert. Aber ich habe es halt immerhin schon mal erlebt, dass theoretisch, das hätte ja auch viel übler ausgehen können.
Ja.
Aber sobald man, also zumindest bei mir so, wenn ich in ein Flugzeug steige, ich habe keine Angst. Aber es ist halt immer irgendwie so dieses Bewusstsein da, da könnte jetzt was passieren. Obwohl eigentlich ja viel weniger Flugzeugabstürze passieren als Unfälle mit Zügen zum Beispiel. Das ist ja eigentlich auch wieder total irrational. Also warum denkt man bei dem einen Verkehrsmittel drüber nach und bei dem anderen nicht? Und bei mir ist es dann aber gleichzeitig, und auch das könnte man wieder als irrational bezeichnen, so, dass ich halt, wie ich ja eben schon gesagt habe, ich habe ein kleines Problem mit dem Autofahren. Ich würde auch da nicht wirklich von Angst sprechen, aber es ist schon so, dass wenn ich mich dann alle Jubeljahre mal hinters Steuer setze, dass ich dann immer schon auch so denke, du hast ja jetzt ein riesiges motorisiertes Gefährt, für das du jetzt verantwortlich bist und was da nicht alles passieren könnte, und gleichzeitig weißt du ja auch gar nicht, was da für Idioten im Straßenverkehr unterwegs sind. Und das ist eigentlich, es ist ja bescheuert, weil im Prinzip müsste man sich entweder immer darüber bewusst sein, dass man gerade ein gewisses Risiko eingeht, mit egal welcher Art von Fortbewegung, genauso ja auf dem Fahrrad, kann auch alles Mögliche passieren. Oder man müsste es halt immer ausschalten und immer sagen, okay, ich bewege mich halt fort, so, fertig, aus. Dann dürfte man auch im Flugzeug nicht darüber nachdenken, dass es potenziell gefährlich sein könnte.
Jetzt zu der Flugzeug, Auto, Bahngeschichte, da gibt es ja dieses bekannte, ich weiß nicht, ob es bekannt ist, diese bekannte Hypothese oder diese Annahme, dass es einfach so ist, dass man die Kontrolle komplett abgibt.
Ja.
In meinem Zug, da hat man ja auch keine Kontrolle darüber, aber trotzdem fühlt man sich irgendwie der Situation, glaube ich, gewachsen hat, wenn was passieren sollte, weil man direkt agieren kann.
Ja.
Zumindest habe ich mir die Frage mal gestellt und habe mir die selbst so beantwortet. Wenn im Flugzeug jetzt, weiß nicht, Strömungsabriss, das Flugzeug fällt in Stein. Man hat absolut nichts zu tun, außer sitzen und hoffen.
Ja, man kann auch nicht einfach aussteigen. Nein. Wobei ich dazu sagen muss, also in dem ICE, in dem ich damals saß, der dann vorne entgleist ist, da konnten wir auch nicht einfach so aussteigen. Also das ist, ne, das zeigt sich schon wieder wie, aber ich glaube, es ist einfach so, wenn man halt sich auf dem Boden bewegt, das ist einfach eine Situation, die man kennt, so als Mensch. Ne? Über den Wolken ist es halt irgendwie noch, obwohl das ja für uns heutzutage auch völlig normal ist, aber es ist halt trotzdem etwas, was man erstens seltener macht und was zweitens irgendwie einem so einen krassen Respekt einflößt. So, man fliegt da jetzt ganz weit oben und man ist wahnsinnig schnell ja auch unterwegs, und das hat, glaube ich, auch damit zu tun.
Ja, kann ich mir durchaus vorstellen. Absolut. Ja. Aber zu deiner Autogeschichte, warum du nicht so gerne Auto fährst, da würde ich gerne fragen, hast du dann eher Panik davor, dass du anderen irgendwie Schaden zufügst oder dass dir selbst was passiert?
Sowohl als auch.
Sowohl als auch, okay.
Ja, also ich glaube, es ist so eine Mischung aus, ich vertraue den anderen Leuten nicht, die da unterwegs sind, weil ich sie nicht einschätzen kann, und gleichzeitig vertraue ich aber vielleicht mir selber auch nicht so, was meine Fahrkünste angeht. Und das ist halt natürlich dadurch einfach zu erklären, dass ich halt wenig Praxis habe. Also ich glaube, wenn ich jetzt regelmäßiger fahren würde, dann würde ich da halt auch ein bisschen sicherer und selbstbewusster werden. Das heißt, der Aspekt des Ganzen wäre dann vielleicht so ein bisschen ausgeglichen. Aber, und deshalb fand ich es jetzt auch so interessant, als du gesagt hast, Kontrolle abgeben, weil im Auto gebe ich die Kontrolle ja gerade nicht ab. Aber gerade das ist das, wovor ich dann, glaube ich, so ein bisschen Angst habe, dass ich halt weiß, es ist jetzt meine Verantwortung. Und es ist, wenn ich auf dem Fahrrad sitze, okay, klar, da kann ich mich auch irgendwie auf die Schnauze legen, aber ich trage halt auch einen Helm, und da denke ich immer so, was soll da groß passieren? Da kann auch kein anderer groß zu Schaden kommen. Aber wenn ich in so einem Auto sitze mit irgendwie, was weiß ich, wie viel PS unterm Hintern, und ich mache irgendwas falsch, das finde ich jetzt einfach irgendwie ein ganz, ganz fieses Gefühl. Auch wenn das auch jetzt wieder irrational ist, weil man sich immer so denkt, jeder Idiot hat einen Führerschein. Ich habe ja auch einen Führerschein, den habe ich ja auch nicht geschenkt bekommen. Ja, so, ne? Also
das merken wir uns.
Ich bin zur Fahrschule gegangen, ich hatte auch sehr viele Fahrstunden. Ich habe wirklich auch was gelernt. So. Also es ist ja nicht so, als wenn ich das eigentlich nicht könnte und einfach machen würde. Und das wäre völlig unverantwortlich. Aber das ist einfach so ein Gefühl, was ich zumindest bisher nicht abstellen konnte.
Ich finde das erstaunlich. Also bei mir ist es tatsächlich genauso, wie es die Statistik quasi hergibt. Mhm. Also ich fühle mich im Auto, ich würde mich selbst als relativ guten Autofahrer bezeichnen, zumindest war ich noch nie verantwortlich für irgendeine Schramme oder für einen Unfall oder ähnliches. Deswegen fühle ich mich dann trotzdem aber am unwohlsten von allem, speziell wenn die Wetterbedingungen schlechter werden, aber das ist ja auch wieder statistisch belegt. Im Zug fühle ich mich auch wohl, aber am allerbesten fühle ich mich im Flugzeug.
Aha,
also bevor das Ding gestartet ist, kann ich schon schlafen und dann
auch 10 Stunden
schlafen.
Okay.
Mich stört das seltenst, ne? Wenn's klar, selbst bei Turbulenzen oder sowas, da klar, ein mulmiges Gefühl kriegt jeder so ein bisschen, aber trotzdem bin ich da eigentlich relativ entspannt.
Mhm.
Deswegen, ja, vielleicht auch doch wieder rational so. Also nicht, ja, ich glaube, so Ängste, das sind halt Emotionen, die ja da hervorkommen. Und,
genau. Und das ist ja auch das Gleiche, wie wir jetzt eben das Thema hatten mit den Terroranschlägen. Ne? Also es ist ja auch statistisch belegt, dass die Wahrscheinlichkeit, bei einem Terroranschlag ums Leben zu kommen, halt viel geringer ist als bei irgendwelchen anderen Dingen. Man sagt ja auch immer, die meisten Unfälle passieren im Haushalt. Also sich in der eigenen Wohnung zu verbarrikadieren, bringt halt wahrscheinlich auch nichts. Aber das ist halt was, wo man vielleicht diese Zahlen auch immer wieder gelesen hat, aber trotzdem ist es halt ganz, ganz schwer, sich das dann immer so in Erinnerung zu rufen und zu sagen, okay, es ist halt unwahrscheinlich. Ne? Also deshalb haben viele Leute da wahrscheinlich dann halt so auf der emotionalen Ebene so ein Problem damit, dann, ich sage es einfach mal, normal weiterzuleben, nachdem sowas passiert ist. Und ich muss aber auch sagen, da habe ich auch tatsächlich für den Blog schon meinen Text drüber geschrieben, damals nach dem Anschlag in Berlin, dass ich da dann irgendwie das Gefühl hatte, je näher das kommt, also das war dann halt auf einmal in Deutschland, ne, und das war irgendwie krasser als alles andere, was davor so passiert war, für mich.
Tatsächlich bin ich davon auch nicht betroffen.
Nee?
Also nee, ich persönlich finde es sogar ein bisschen merkwürdig, dass man, also ich finde, jeder Terroranschlag hat seine, ist furchtbar und sollte ja überhaupt nicht passieren. Ich verstehe auch Beweggründe dahinter überhaupt nicht.
Ja.
Sei es religiöse Gründe oder noch irgendwelche andere Art.
Ja.
Aber ich persönlich fühle mich auf rationalem Leben selten betroffen. Emotional nimmt mich das natürlich jedes Mal in irgendeiner Form mit. Ich glaube, andere Menschen mehr als mich.
Mhm.
Aber ich zum Beispiel empfinde deutlich mehr Empathie, wenn es jetzt etwas Großes ist, ganz weit weg, als etwas Kleines direkt in der Nachbarschaft.
Ja.
Das World Trade Center ist eins der Beispiele. Okay, damals war ich noch sehr, sehr jung, das habe ich noch gar nicht so richtig realisiert
ja.
in der Form. Aber wenn man jetzt drüber nachdenkt im Nachhinein, finde ich das deutlich, deutlich schlimmer. Und es berührt mich eigentlich auch deutlich mehr als jetzt ein Anschlag in Berlin oder in Amsterdam oder sei es in Köln
oder ähnlich. Und das war auch mit ein Grund, warum ich damals diesen Text geschrieben habe, kurz nachdem das passiert ist, weil mich das so über mich selber erschrocken hat, dass ich es auf einmal schlimmer fand, nur weil es in Deutschland war. Weil ich reg mich eigentlich normalerweise immer furchtbar darüber auf, wenn irgendwo was passiert ist und in den Nachrichten wird als erstes gesagt, ob Deutsche unter den Opfern waren oder nicht.
Der Klassiker, ja.
Das finde ich ganz, ganz schlimm, weil das gehört da überhaupt nicht hin und es ist auch völlig egal, welche Nation diese Menschen hatten und dementsprechend sollte es mir eigentlich auch egal sein, wo dieser Anschlag war. Ich habe aber auch gemerkt, dass jetzt gerade bei diesem Terroranschlagsthema, man stumpft da ja auch so ein bisschen ab. Also je weniger Leute ums Leben gekommen sind, desto weniger schlimm findet man es. Und das erschreckt mich auch jedes Mal an mir selber. Aber das ist ja vielleicht auch schon wieder so ein unterbewusster Prozess im Hirn, dass man irgendwie versucht, das Ganze halbwegs rational zu betrachten und zu sagen, okay, das war jetzt irgendwie einer, der hat jetzt mit seinem LKW 3 Leute erwischt und es war jetzt nicht das Flugzeug, das ins World Trade Center geflogen ist, wo wer weiß, wie viele Leute ums Leben gekommen sind. Ist halt eigentlich so diese philosophische Grundfrage, so darf man Menschenleben irgendwie mit Zahlen gegeneinander aufrechnen. Aber ich glaube, dass das so eine Art Schutzmechanismus aus dem Hirn ist.
Ich glaube auch, dass das rationale Denkweise ist.
Ja.
Jetzt weiß ich nicht, jetzt kann man sich ja ein Beispiel spinnen. Also entweder erschießt du eine Person oder irgendwie anders erschießt 100 Personen.
Ja.
Dann würdest du auch ganz, ganz... Das wäre halt auch... müsstest du wahrscheinlich auch rational denken in dem Moment.
Mhm.
Und die Emotionen halt ein bisschen zur Seite schieben. Ist genau. Ein sehr, sehr schlimmes Thema.
Vielleicht sollten wir davon wieder ein bisschen wegkommen.
Ja. Was ich dazu noch sagen wollte, was auch ein Unterschied für mich ist, ist, ob es natürliche Ursache ist oder von Menschen geschaffen.
Ja,
ich, von
absolut.
Menschen erschreckt mich das immer deutlich mehr.
Ja.
Gut. Wir hatten uns ein kleines Gedankenexperiment überlegt.
Genau, das war irgendwie so an diesem Abend in der Kneipe vor Weihnachten nach irgendwie 2 Bier oder so. Ich glaube, es kam von dir ursprünglich.
Ja, tatsächlich stelle ich mir diese Frage öfters mal.
Ja, die Frage, was wäre, wenn alle nur noch rational handeln würden?
Und zwar gesellschaftlich rational.
Genau.
Also wenn sie nur noch so handeln würden, dass davon kein anderer Mensch irgendwie einen Nachteil hat. Ich finde diese Frage unheimlich spannend. Ich selber natürlich habe jetzt diese, was gesellschaftlich rational ist, das habe ich dann für mich selbst entschieden.
Ja.
Ich glaube, vieles kann man aber mit der allgemeinen Meinung, spiegelt die allgemeine Meinung wider. Und dann habe ich mich halt gefragt, wie ich mich dann verhalten würde und wie würde die Welt aussehen, wenn alle so handeln würden.
Ja.
Ich finde das sehr, sehr spannend. Man kann das jetzt natürlich auch zeitlich irgendwie setzen. Was wäre, wenn wir seit 2000 Jahren alle so handeln würden?
Mhm.
Was wäre, wenn wir jetzt alle anfangen?
Das war die erste Frage, die ich mir gestellt habe, als ich jetzt so ein bisschen genauer darüber nachgedacht habe. Also würde man jetzt davon ausgehen, dass alle Gegebenheiten, die wir jetzt gerade haben, alle so bleiben, wie sie sind? Politisch, wirtschaftlich, was weiß ich, vielleicht auch sogar unser eigenes Leben betreffend und unseren Job und so weiter und so fort. Und wir würden einfach ab jetzt sagen, so jetzt gibt es keine Emotionen mehr. Oder denken wir uns quasi eine komplette Utopie aus, in der die Leute schon seit Ewigkeiten immer nur rational handeln?
Also ich glaube, bei einer Utopie, wo die Menschen schon seit Ewigkeiten rational handeln, ich glaube, das ist einfach nicht vorstellbar.
Ja.
Ich glaube, also man muss ja sowas sagen wie jetzt gesellschaftlich rational, nicht wirtschaftlich rational oder sowas, nicht, dass da jetzt irgendwie ein Gegenargument kommt, aber sowas wie Krieg zum Beispiel ist irrational.
Ja.
Würde nicht passieren. Sowas wie, jetzt darf ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, Religion ist auch etwas Irrationales. Ist etwas Emotionales, die Suche nach Antworten. Stört mich auch by the way nicht, wenn jemand religiös ist, ich selber bin es nicht. Und deswegen würde es zum Beispiel sowas wie Ersten und Zweiten Weltkrieg, wenn man mal nahe Beispiele fest, aber auch sowas wie das dunkle Zeitalter wissenschaftlicher Unterdrückung, das würde alles wegfallen. Mhm. Wahrscheinlich würden wir technologisch oder wissenschaftlich deutlich weiter sein. Und ich glaube, das wäre eine Welt, die man sich aktuell mit unserer Vorstellungskraft einfach nicht vorstellen kann.
Ja, das glaube ich auch.
Wenn man jetzt mal, da fragt man mal seinen Großvater, wie hättest du die Welt in x Jahren gesehen? Das ist halt, das driftet halt ganz weit weg von der Realität.
Ja.
Es gibt heute Dinge, die er sich hätte niemals träumen lassen. Und es gibt Dinge, da fragt man sich, warum gibt es das noch nicht schon längst.
Ja.
Da finde ich ja hier, Zurück in die Zukunft ist ja das perfekte Beispiel.
Ja, genau.
Vor ein, zwei Jahren hatten wir doch das Datum.
Stimmt, ja.
Klar, fliegende Autos und sowas, ne, aber trotzdem hatten wir da Röhrenfernseher. Also,
ist halt so hin und her. Ja, also vielleicht ist es einfacher, sich vorzustellen, wie es wäre, wenn es irgendetwas geben würde. Nehmen wir an, wir würden jetzt alle eine Pille kriegen, die wir einwerfen und dann ab da handeln wir nur noch rational und können auch gar nicht mehr anders.
Ja, ja.
Wenn man sich das mal vorstellt. Also ich muss sagen, dass ich, als ich drüber nachgedacht habe, nicht so sehr gesellschaftlich gedacht habe, aber letztendlich ist ja alles, was ich in meinem Privatleben beeinflusse oder entscheide oder mache, wenn das alle ähnlich machen, weil alle nur noch rational handeln, hat das ja auch wieder eine Auswirkung auf die Gesellschaft. Also eine der ersten Sachen, die mir eingefallen ist, die Frage so, was mit Beziehungen passiert.
Oh.
Ob es sie überhaupt noch gibt. Also Kinder kriegen, klar, ne, der Mensch will sie natürlich fortbestehen und man will natürlich auch so ein bisschen seine eigene Altersvorsorge sichern und so weiter und so fort. Das würde es wahrscheinlich schon noch geben, aber müsste man denn oder würde man dann noch Beziehungen führen, so wie wir das heute tun? Oder könnte man sagen, dass man sich dann ganz rational wirklich den absolut passenden Partner aussuchen würde und mit dem lebt man dann zusammen?
Also würden dann Internetplattformen boomen, wo man den perfekten Partner findet, oder?
Ja, genau. Und also man würde ja dann auch an die Partnersuche komplett rational rangehen. Die Frage ist, gäbe es überhaupt noch Partnersuche?
Das ist interessant. Tatsächlich, ich habe über sehr vieles nachgedacht, darüber nicht.
Okay, bei mir war es tatsächlich das erste Themengebiet, was mir eingefallen ist.
Echt?
Ja. Weil das ist ja so dieses klassische Ding, entscheide ich jetzt mit meinem Herzen oder mit meinem Kopf?
Ja, okay, aber man entscheidet mit seinem Herzen, das ist ja im weitesten Sinne vielleicht emotional geprägt, aber irgendwie Emotionen, die spielen ja sowieso immer eine Rolle.
Ja.
Also das sind ja immer der Auslöser und das wird ja dann auch dann noch der Fall sein, weil ich meine sowas, ich weiß nicht, würdest du Hunger als Gefühl bezeichnen? Irgendwie ja schon.
Ja, irgendwie schon, aber auf der anderen Seite, also das war tatsächlich das Nächste, was mir eingefallen ist. Ernährung oder halt auch allgemein das ganze Thema Gesundheit. Hatten wir ja vorhin auch schon einmal kurz mit dem Fahrradfahren. Also aus meiner Sicht müsste das dann dazu führen, dass die Menschen alle nur noch genau das zu sich nehmen, was sie brauchen und alle Nährstoffe in genau der Menge, in der sie sie brauchen, keinen Alkohol mehr trinken würden, nicht mehr rauchen würden. Also alles, was wir so tun, was ungesund ist, wo uns ja auch oft bewusst ist, dass es ungesund ist und wir tun es trotzdem, das würde alles wegfallen.
Das ist jetzt immer die Frage, wo führt eine Entscheidung hin? Also im Endeffekt möchtest du ja immer entweder eine Emotion befriedigen oder sei es irgendwie ein Verlangen. Deswegen, ich glaube, dass das Ziel einer Entscheidung auch emotional geprägt sein kann. Also sei es zum Beispiel Glück in einer Beziehung durch Liebe. Das finde ich, deswegen viele sagen ja, Liebe ist irrational. Das sehe ich aber persönlich gar nicht so.
Ja.
Weil jetzt nur, weil man es, man kann ja biologisch sagen, das ist irgendein ein Cocktail an Hormonen, die ausgeschüttet werden. Trotzdem ist es ja Teil von uns und deswegen ist es meiner Meinung nach nicht irrational.
Ja, und das ist auch was ich mich dann relativ bald halt auch schon gefragt habe. Weil es kann ja auch durchaus eine rationale Entscheidung sein, zum Beispiel zu sagen, ich gehe heute Abend mit meinen Freunden in die Kneipe, jetzt mal völlig unabhängig von dem Thema, ob ich Alkohol trinke oder nicht. Das ist natürlich gesundheitlich nicht schlau, da sind wir uns wahrscheinlich einig. Das ist auch nicht das, worauf ich hinaus will, sondern mehr für die Stimmung. Ne? Weil man ja sonst, wenn man jetzt sagen würde, nein, ich gehe jetzt jeden Abend immer früh schlafen, weil ich muss ja am nächsten Tag wieder arbeiten und so, dann würde man vereinsamen und das würde wieder die Stimmung runterdrücken, würde die ganze Gesellschaft auch irgendwann wieder negativ beeinflussen, weil alle Leute halt nur noch depressiv durch die Gegend laufen würden. Also das ist ja durchaus auch rational zu sagen, so ich brauche das jetzt, um mich über Dinge auszutauschen, um vielleicht, bevor ich irgendwie eine Übersprungshandlung mache, Dinge durchzudiskutieren mit meinen Freunden oder auch einfach mal nur zu lachen und mich dadurch besser zu fühlen. Das ist ja nicht nur rein emotional.
Nee, sehe ich genauso wie du. Ja. Also sehe ich halt genauso wie du. Deswegen, also Freude ist durchaus etwas, was man, auch wenn es Empfinden ist, das ist ja das Ziel, Freude empfinden, das ist trotzdem ein rationaler Weg, den man dahin geht.
Seelische Gesundheit könnte man es nennen, die man ja auch braucht, auch für eine funktionierende Gesellschaft, wenn man das jetzt mal wieder größer denkt. Ja,
soziale Akzeptanz, also genau. Solche Sachen. Und Alkohol, hin oder her, also es ist ja jetzt nichts, womit ich einem anderen Menschen wehtue in dem Sinne.
Ja.
Wenn ich jetzt mal ein paar Bier trinke da oder ähnliches. Ich sehe das jetzt eher als, das ist eine egoistisch rationale Entscheidung, ob ich das trinke oder nicht.
Ja, was die Gesundheit angeht.
Egoistisch in dem Sinne nicht böse gemeint, sondern klar. Das entscheidet man für sich selbst. Die Gesellschaft betrifft es weniger, würde ich jetzt sagen. Klar, das kann man den Rattenschwanz noch aufwickeln.
Ja, Kosten für Folgeerkrankungen und sonstiges.
Dafür schaffe ich Arbeitsplätze, aber auch. Das ist genau. Ja auch nichts Schlechtes. Ne? Barkeeper haben mehr zu tun, gibt mehr Kneipen. Deswegen, also ich würde das jetzt, glaube ich, eher so auf die Entscheidung, wir können das ja darauf beschränken, um das nicht zu weit zu spinnen, nur Entscheidungen treffen, die der Umwelt und anderen Menschen gut tun.
Okay.
Ja. So, das ist vielleicht schon mal was ganz Gutes und da kann man ja so chronologisch mal vorgehen. Also es würde wahrscheinlich deutlich weniger Autos geben.
Ja.
Weil ich glaube, die meisten Menschen, ich glaube nicht die meisten, aber ich glaube, es gibt einige Menschen, die kein Auto benötigen.
Ja, da bin ich mir auch hundertprozentig sicher, vor allem in den Großstädten.
In den Großstädten glaube ich zum Beispiel, dass sich sowas wie Carsharing sehr, sehr schnell breit machen würde.
Ja.
Sei es für Großeinkäufe, sei es mal zu Ikea fahren und zwei Regale abholen. Irgendwie solche Sachen. Persönlich bin ich sehr überrascht, warum es das nicht... Es gibt es ja schon.
Ja.
Green Wheels, Carsharing und sonst was. Aber warum es das in viel, viel größerer Form nicht schon gibt?
Ja. Ich glaube, das hat auch wieder viel, viel damit zu tun, dass die Menschen einfach gerne ihre eigenen Sachen besitzen. Also gerade, ich meine, Autos sind natürlich für viele Leute auch sowas wie ein Statussymbol.
Da kennst du mein Auto nicht.
Ja, also ich weiß, dass du keiner bist, der auf sowas Wert legt. Das ist auch was ich überhaupt nicht verstehen kann, wenn man irgendwie viel Geld für Autos ausgibt. Aber das muss natürlich jeder für sich selber wissen. Aber wenn man das jetzt rational betrachtet, würde man ja sagen, ein Auto ist ein Verkehrsmittel, das bringt mich von A nach B fertig aus. So.
Aber es ist ja so, dass die meisten Autos 95% der Zeit stehen.
Ja.
Deswegen macht es auch viel mehr Sinn, ich fahre von A nach B zur Arbeit, dann muss jemand von B nach A zur Arbeit.
Ja.
Wir nutzen dasselbe Auto.
Ich habe auch erst vor kurzem, ich weiß gar nicht mehr, wo es war, irgendwo habe ich gelesen, dass in den meisten Großstädten wahnsinnig viel Fläche durch Parkplätze eingenommen ist. Und wenn man sich nur einen Bruchteil dieser Autos wegdenken würde, weil nicht jeder sein eigenes hätte, hätte man mehr Fläche für Wohnungen. Das fand ich auch einen sehr interessanten Aspekt, über den ich noch nie nachgedacht habe. Aber es stimmt natürlich. Ne? Du hast überall wahnsinnig viel Platz, ich sage jetzt einfach mal verschwendet, dadurch, dass da Parkplätze sind.
Ja, das ist richtig.
Die dann ja meistens auch tatsächlich belegt sind.
Kann ja auch für einen Park sein oder ähnliches.
Ja, genau. Aber also es ging halt in diesem Artikel, den ich gelesen habe, ging es speziell um Wohnungsnot. Und deshalb das so die Aussage, wenn wir einfach nicht jeder ein eigenes Auto hätten sozusagen oder für manche Familien haben auch drei Autos, dann hätten wir mehr Platz für Wohnungen. Ist natürlich jetzt auch wieder sowas rein Hypothetisches, aber das fand ich irgendwie ganz interessant. Aber
es ist ja richtig.
Ja,
also das ist ja wirklich so. Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass wenn wir nur noch sag ich mal 30% weniger Autos hätten, dass 30% weniger Parkplätze erforderlich wären.
Genau.
Okay, im Kreuzviertel wären dann genau richtig viele Parkplätze da, aber
Ja, und dann habe ich auch noch was gelesen, wo irgendwie jemand sagte, immer wenn du morgens im Stau stehst, also wenn du allein in deinem Auto sitzt und morgens im Stau stehst und dich ärgerst, dass du im Stau stehst, dann musst du dir immer bewusst machen, du bist selber der Stau. So, und das fand ich eigentlich auch eine ganz gute Aussage, weil ich finde halt auch immer, gerade so zu den Stoßzeiten, wenn man sich das anguckt, in den meisten Autos sitzt halt wirklich nur eine Person.
Ja.
Und wenn sich nur irgendwie ein paar davon mal zusammentun würden, würde es vielleicht diesen Stau gar nicht geben. Oder ja, zumindest nicht in der Intensität, in der es ihn gibt. Natürlich ist dann wieder die Frage, was ist, wenn mehr Leute die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen, dann sind die stärker ausgelastet.
Okay, aber das könnte man ja anpassen.
Ja,
also jetzt so eine
das müsste angepasst werden, ja.
Also meine U-Bahn hat grundsätzlich jeden Morgen Verspätung.
Ja.
Grundsätzlich sein, wenn zwei Minuten sind, habe ich Glück. Manchmal sind es 5, 6, 7.
Mhm.
Anschlussbus von vorhin wird verpasst. Ärgerlich. Aber wenn das jetzt so ist, dass plötzlich 30% mehr Leute mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, würde man ja wahrscheinlich die Zeiten anpassen. Man würde deutlich getakteter fahren, vielleicht einen dritten Waggon anhängen oder sowas. Und dann würde man das Problem kann man auf jeden Fall deutlich leichter lösen,
ja,
als zu viele Autos auf der Straße.
Ja.
Das geht ja auf jeden Fall. Deswegen finde ich das Argument nicht von Hand zu weisen.
Ja,
absolut nicht.
Also es gäbe weniger Autos. Was ich mich dann auch noch gefragt habe, ist, würden bestimmte Berufe noch ausgeführt werden?
Zum Beispiel?
Ja, wenn wir jetzt wieder bei dem, also ich war jetzt wieder eher so in dem Privatbereich oder in dem Bereich eines einzelnen Lebens, so Berufe, die Leute heutzutage ergreifen, ja, rein aus emotionalen Gesichtspunkten oder weil sie halt Bock drauf haben. Also so Berufe, bei denen man drüber diskutieren kann, braucht man die wirklich oder nicht. Ja. Zum Beispiel, was weiß ich, Leute, die ein eigenes Restaurant eröffnen. Oder man kann das jetzt auch ganz groß machen und drüber diskutieren, brauchen wir Kunst? Brauchen wir Filme, brauchen wir Literatur, brauchen wir Musik, keine Ahnung, das will ich jetzt gar nicht, das Fass will ich gar nicht aufmachen.
Filme brauchen wir auf jeden Fall, ja. Sonst wäre ich weniger glücklich und das wäre irrational.
Also genau, wenn Mike nicht glücklich ist, dann bricht die ganze Gesellschaft zusammen. Nein, aber die Frage wäre ja dann, würden dann nicht alle nur noch Berufe ergreifen, die der Gesellschaft nützen?
Naja, aber ich würde behaupten, dass die meisten Berufe in irgendeiner Form der Gesellschaft auch wirklich, also die leisten ihren Beitrag in irgendeiner Form.
Mhm.
Ob es jetzt für das Individuum irgendwie, wahrscheinlich der eine Beruf bringt dem einen deutlich mehr als dem anderen. Also,
ja,
zum Beispiel Nageldesigner, der bringt mir persönlich wenig.
Ja. Da
bestimmt Frauen, die, oder auch Männer, oder diverse, die da das brauchen einfach.
Ja.
Oder.
Ja, es ist eine Dienstleistung im Prinzip, die man in Anspruch nehmen kann, aber nicht in Anspruch nehmen muss. So.
Ja, aber wenn du jetzt sagst, sowas wie Kunst, sowas wie Film, klar, Kameramann, Filmkritiker, Cutter, Regisseure, das ist ja auch alles ein Weg der Selbstverwirklichung, da steht ja wieder Glück am Ende der Kette.
Ja.
Oder ja, irgendwie sich selbst entfalten. Dementsprechend finde ich das absolut gerechtfertigt.
Ja, also mein Gedankenprozess, als ich über das Ganze nachgedacht habe, interessanterweise übrigens, als ich im Zug saß letztes Wochenende.
Immer hast du nicht über Entgleisungen nachgedacht?
Genau, ich habe nicht darüber nachgedacht, was mir passieren könnte, sondern ich habe das Gedankenexperiment für mich schon mal so ein bisschen fortgeführt. Und mein Gedankengang war eigentlich, also es hat relativ lange gedauert, bis ich an diesen Punkt gekommen bin, den ich eben erwähnt habe, an dem mir klar geworden ist, dass ja sowas wie Glück auch wichtig ist. Oder dass man das auch als rational betrachten kann, zu versuchen, halt glücklich zu sein und dass das auch für die Gesellschaft wichtig ist. Und deshalb habe ich davor halt irgendwie erstmal alle Sachen so aufgelistet, die davon beeinflusst werden, wenn Leute jetzt nur noch rational handeln würden. Und da waren dann tatsächlich auch so Sachen dabei wie, ergreift man dann einen Beruf nur, weil er einem möglichst viel Geld bringt? Also ist das rational zu sagen, ich will halt einfach mich so gut wie möglich absichern und meine Nachkommen vielleicht auch? Und deshalb handle ich rational, indem ich mir einen Job suche, in dem ich viel verdiene. Oder ergreife ich jetzt wirklich, wie gesagt, nur noch einen Beruf, der Gesellschaft dient. Ja, und das war halt am Anfang, war ich da halt so super hart. Da habe ich halt so ganz krass gesagt, so okay, jetzt wirklich mal nur rational gedacht und jetzt sämtliche Emotionen außer Acht gelassen. Und dann ist man dann tatsächlich an dem Punkt, an dem man anfängt, sowas wie Kunst und Filme und Literatur zu hinterfragen, was eigentlich ja schrecklich ist. So, ich könnte auch nicht drauf verzichten. Aber das war der Gedankengang. Und dann war ich an dem Punkt, wo mir klar wurde, okay, man braucht auch sowas wie Glück. Und dann ist halt irgendwie das, was ich mir vorher überlegt habe, so ziemlich in sich zusammengefallen.
Ja.
Weil ich dann gedacht habe, dass man das mit der Erkenntnis eigentlich jetzt alles wieder komplett neu durchdenken muss.
Ja, deswegen habe ich.
Und wenn du halt jetzt auch noch kommst mit deinem Gesellschaftsding von wegen der Umwelt förderlich für die Umwelt oder zumindest nicht schädlich für die Umwelt und man soll auch keinem anderen Menschen schaden, dann kommt da nochmal so ein anderer Aspekt rein, den ich noch so gar nicht auf dem Schirm hatte. Also wir sind jetzt auch tatsächlich schon bei 55 Minuten und ich habe das Gefühl, wir sind noch lange nicht am Ende.
Du kannst nachher ein paar Sachen rauskramen.
Genau, aber es ist halt echt krass, wie viel da so mit reinkommt.
Also einmal, um dein Thema nochmal aufzugreifen, diese persönliche Vernunft, die man quasi als persönliche Rationalität, die ich jetzt mal beschreiben würde, das ist ja, wie gesagt, etwas Subjektives, deswegen muss das ja jeder Mensch für sich selbst entscheiden. Und wenn man das jetzt wirklich alle Emotionen außer Acht lassen würde, dann würde es ja wirklich im Endeffekt sehr, sehr getaktet aussehen. Mhm. Nicht, wie im Lego-Movie oder sowas, jeder Mensch würde jeden Morgen genau sein Prozedere abmachen, abends nach Hause kommen, Fernseher würde aus sein, würde sich hinsetzen, ein Buch lesen, um sich weiterzubilden in irgendeiner Form. Wenn jeder nur noch Geld, nur noch das Essen, was er braucht, wenn er das als Berufswahl oder sowas, würde er nach Geld geleitet sein. Aber wenn man, also nur weil man jetzt vernunftgeleitet handelt der Gesellschaft gegenüber, heißt es ja nicht, dass die emotionalen Bedürfnisse plötzlich weg sind.
Ja.
Also deswegen hast du dich da wirklich in so eine Sackgasse gerannt. Bin ich aber auch schon mal da gewesen, also du stehst da nicht alleine.
Okay, ist gut zu wissen.
Aber wenn man jetzt das alles gesellschaftlich aufspannt, dann merkt man schon, dass viele Dinge doch ihre Daseinsberechtigung haben. Auch wenn sie für dich persönlich keine Daseinsberechtigung haben, heißt es ja nicht, dass sie jetzt gänzlich überflüssig sind oder ähnliches.
Ja.
Was ich jetzt haben wir ja Berufswahl, okay, einfach nur jeder sollte das machen, was ihn selbst wirklich glückt. Ich glaube, das ist auch immer eine Frage des Kompromisses.
Ja.
Ich meine, wenn ich jetzt mir einen Job aussuchen könnte, wäre ich wahrscheinlich Hoteltester in der Karibik oder weiß nicht, irgendwie sowas halt. Ne?
Ja.
Steckt bestimmt auch mehr Arbeit drin, als ich glaube, aber klingt auf jeden Fall schon ganz nett. Aber deswegen, ich habe jetzt einen Job genommen, wo am Ende halt ein bisschen Kohle rumspringen wird, aber wo ich mich trotzdem drin verwirklichen kann in irgendeiner Form.
Ja.
Und das sollte man halt schon so als Voraussetzung für unser Gedankenexperiment nehmen.
Okay.
Deswegen, man könnte jetzt zum Beispiel noch weiterdenken, was ist mit Ernährung? Hast du ja auch schon zweimal angesprochen.
Mhm.
Ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich esse unter bestimmten Bedingungen Fleisch. Also sehr, sehr wenig ist das.
Ja.
Das ist zum einen vom sehr, sehr teuren Biobauern um die Ecke.
Mhm.
Oder halt, wenn in der Mensa was übrig bleibt.
Ja.
Alle meine Kollegen wissen jetzt Bescheid. Also die kennen das sehr, sehr gut. Weil ich denke mir, bevor es im Müll landet, da kann ich es auch essen.
Das finde ich jetzt auch, das ist auch etwas sehr Rationales, finde ich. Also ich esse ja auch inzwischen kein Fleisch mehr. Und das ist auch ein Thema, was ich tatsächlich schon oft mit Leuten besprochen habe. Dass es ja eigentlich niemandem was bringt, wenn man das Fleisch, das übrig geblieben ist, aus Prinzip nicht isst. Oder wenn man noch einen Schritt weiter geht, wie es ja tatsächlich manche Vegetarier tun, dass sie auch jetzt nichts vom Grill essen, also sie essen dann ihren Grillkäse nicht vom gleichen Rost wie die Würstchen der anderen. So, das bringt niemandem irgendwas, davon bleibt kein zusätzliches Tier am Leben oder sonstiges. Und ich habe es tatsächlich, also am Anfang, als ich aufgehört habe, Fleisch zu essen, habe ich es halt auch so gemacht, dass ich in Situationen, wo was übrig geblieben ist, wo es halt eh schon gekauft und zubereitet worden war, habe ich es auch gegessen, bevor es im Müll gelandet ist. Würde ich, glaube ich, heute auch noch so machen. Ich komme halt selten in so Situationen. Also anfangs war es halt oft so, weil ich halt auch am Anfang, als ich mich so selber dafür entschieden habe, ich will halt nie damit irgendwie jemanden Stress verursachen. Das habe ich zum Beispiel. Also ich habe meinen Eltern zwar schon gesagt, dass ich jetzt eigentlich kein Fleisch mehr esse, aber ich habe mich halt nie so hingestellt und gesagt, so, ich bin jetzt Vegetarierin und so. Das hat sich halt irgendwie erst so im Laufe der Zeit so rauskristallisiert. Und dann haben wir zum Beispiel auch irgendwie vor 2 Jahren noch zu Weihnachten auch irgendwie Lasagne gemacht und die habe ich dann halt auch gegessen, weil das war halt irgendwie der Familienkonsens. Ja, wir haben nicht so das traditionelle Weihnachtsessen. Auf jeden Fall war das irgendwie so der Familienkonsens, dass es Lasagne gibt und ich wollte mich da nicht querstellen und da habe ich dann, meine Eltern hatten die dann auch schon gemacht und so, ne, und dann habe ich die auch gegessen. Jetzt letztes Jahr habe ich dann schon mehr drauf gepocht, dass wir was machen, wo ich dann persönlich für mich das Fleisch weglassen kann, also was dann auch mehreren Komponenten bestand. Ja, aber aus der Lasagne das Hackfleisch rauszupulen, ne,
nein, ich weiß schon, was du
ist meinst. Schon schwierig und das ist halt einfach so ein Ding, wo ich jetzt im Laufe der Zeit, je länger ich halt für mich selber kein Fleisch mehr esse, desto schwerer fällt es mir dann auch, das zu essen in solchen Situationen. Also anfangs war das überhaupt kein Ding, aber inzwischen habe ich so ein, ich würde es nicht Ekel nennen, aber ein komisches Gefühl im Mund, so wenn ich es esse. Und ich, das ist dann auch für mich einfach überhaupt kein Genuss, so. Aber auf der anderen Seite weiß ich auch genau, dass wenn ich jetzt eine Situation hätte, in der ich wüsste, ich habe sowieso Hunger und ich kriege jetzt nichts anderes zu essen und wenn ich das jetzt nicht esse, landet es im Müll, würde ich es, glaube ich, trotzdem immer noch essen.
Ja, okay.
Weil das einfach, wie du schon gesagt hast, das ist ja, das ist halt eigentlich wirklich, finde ich, rational.
Also einmal um das, so wie ich die Sache sehe, ist, jetzt muss man sich die Frage, was sind die Beweggründe, vegetarisch zu werden?
Ja.
Gesundheitliche Gründe, für mich sind das ethische Gründe.
Ja.
Durch und durch. Ich meine, ich selber bin Raucher.
So viel zum Thema Gesundheit.
Ich trinke regelmäßig Alkohol, also ich kann jetzt nicht von mir sagen, dass ich wirklich, also jetzt keinen ewig ungesunden Lebensstil, aber ich habe auch keinen sehr gesunden. Ist richtig, glaube ich. Für mich sind das rein ethische Gründe und jetzt, wann genau unterstützt man denn diese für mich selbst entschiedenen unethischen Sachen? Mm. Und das ist genau in dem Moment, wo ich das bezahle.
Ja, genau.
Weil dann fließt das Geld in die Industrie und fertig. Also, und ich habe auch so nie, jetzt was Fleischreste irgendwo von irgendwem Essen angeht, da dränge ich niemandem dahin, das zu kaufen.
Mm.
Ich esse genauso gut auch vegetarische Reste. Für mich ist einerlei. Ja, also das klar. Macht für mich keinen Unterschied.
Ja.
Ich finde es interessant, was du gesagt hast, ein komisches Gefühl im Mund. Ich habe am Anfang auch stringent kein Fleisch gegessen.
Mm.
Irgendwann habe ich das halt so ein bisschen aufgelockert. Achte aber darauf, dass es zum Beispiel transparente Tierhaltung ist. Das bedeutet, ich muss die Tiere sehen können vorher, wie sie da gehalten werden. Und wenn ich das für gut erachte, dann kaufe ich das Fleisch auch. Und das lassen sie sich auch gut bezahlen. Aber ist halt in Ordnung für mich.
Mm.
Bezahle ich gerne. Dafür isst man halt auch automatisch weniger.
Ja.
Irgendwann habe ich das halt für mich aufgelockert und mittlerweile ist es halt so, manchmal ist es so, dass ich 2 Wochen kein Fleisch kriege.
Mm.
Und manchmal ist es so, dass ich 3-mal irgendwo einen Rest abstaube oder sowas. Mm. Für mich ist das hops wie gesprungen. Das macht für mich keinen Unterschied.
Ja.
Also ab und zu bestehe ich da drauf und das ist jetzt zum Beispiel 2-mal mehr Grillen oder so. Mm. Dann möchte ich dann einfach, dann hole ich mir was.
Mm.
Und zu Weihnachten auch.
Mm.
Also das ist so, oder so, bei solchen Festen halt.
Mm.
Das ist so eine Sache. Und tatsächlich auch, obwohl ich das schon fast ein bisschen heuchlerisch von mir finde, wenn ich irgendwo auf Reisen bin.
Okay.
Wenn ich jetzt in Indonesien bin oder jetzt zum Beispiel, ich war letztes Jahr in Schottland und dann würde ich es mir nicht nehmen lassen, einmal Haggis zu essen.
Okay, ja.
Hm? Also widerspricht meinen eigentlichen Grundsätzen, aber irgendwie...
Wobei Haggis ja, also zumindest wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, dann noch so ein bisschen den, ich sage jetzt mal, Vorteil hat, dass da ja auch Innereien verarbeitet werden, sodass man sagen kann...
Ich glaube fast nur.
Also. Da wird dann halt wenigstens das Tier komplett verwertet. Also die Schotten gehen vielleicht eher hin und verwerten so ein Tier komplett, als wir das jetzt hier machen würden. Aber es kann auch sein, dass das völliger Schwachsinn ist. Das fiel mir jetzt nur so gerade ein, um vielleicht dein Gewissen noch ein bisschen mehr zu beruhigen.
Ja, jetzt fühle ich mich auch gleich ein bisschen Nee, aber da gibt's, also du weißt, was wirklich für Beispiele
ne? Ja.
Wenn man jetzt, würde ich gerade Australien und Kängurus sagen, aber das essen die ja gar nicht so sehr, ne?
Aber wenn du jetzt...
In China Peking-Ente, da habe ich einmal traditionell Peking-Ente gegessen, so.
Ja.
Das ist zum Beispiel ein Beispiel. Mache ich super selten, ist eigentlich ein bisschen heuchlerisch, aber ich... Das ist wahrscheinlich dann wieder der Gedanke vom Durchschnitt, ich mache mehr als die anderen, obwohl es eigentlich Blödsinn ist, weil man sollte sich selber einen Grundsatz setzen und auch danach leben. Ich muss mal sehen, wie ich in Zukunft damit umgehe. Kann ich vielleicht in einem Jahr noch mal berichten.
Ja, also das ist ein Thema, über das könnte man gerade einen eigenen Podcast machen. Das ganze Thema Vegetarismus und so ist auch tatsächlich was, was ich auf meiner Liste so für mögliche Themen mit irgendjemandem mal auch stehen habe.
Kannst du auch gerne.
Aber es spielt natürlich, das spielt natürlich jetzt hier schon auch mit rein, weil das ja schon auch die Frage ist, also gerade in unserer westlichen Welt, kann man sehr, sehr gut ohne Fleisch leben. Es ist absolut nicht notwendig, Fleisch zu essen. Und deshalb könnte man jetzt auch wieder sagen, es ist irrational, es trotzdem weiter zu tun.
Also es ist tatsächlich irrational. Das gibt ja auch viele Gründe dafür. Also ich weiß nicht, ob es Leute gibt, die unbedingt Fleisch brauchen, aus irgendwelchen Proteinmängeln oder sonst irgendwas.
Das mag natürlich im Einzelfall so sein, ja.
Aber dann würde es wahrscheinlich auch mehr Sinn machen, jetzt weiß ich nicht, Insekten zu essen oder ähnliches, wo das ja bewiesenermaßen deutlich effizienter ist, das zu produzieren. Aber was für Nachteile hat der Fleischkonsum? Das ist ja zum einen Umweltbelastung, das ist halt wirklich sehr enorm. Dann Nahrungsknappheit. Ich meine, sehr, sehr viel Ackerfläche wird halt für Tiernahrung gebraten und so eine Kuh, die hat halt nicht so einen besonders hohen Wirkungsgrad.
Ja.
Das sind halt alle Sachen, also ich glaube, wenn jetzt in unserer ausgedachten Welt, ich glaube, dass der Fleischkonsum quasi gegen Null laufen würde.
Ja, das denke ich auch.
Weil man halt der Umwelt und dem Tier in dem Sinne auch keinen Gefallen tut. Dann natürlich nicht dem Tier. Ist es ja gerade. Mhm. Aber ja.
Ja, und gerade wenn, also ich glaube tatsächlich daran, dass in unserer ausgedachten Welt die Leute jetzt vielleicht nicht nur sich komplett gesund ernähren würden, weil natürlich auch sowas wie Essen auch zum Glück wieder beiträgt und dann gönnt man sich auch mal Schokolade oder was weiß ich. Aber ich glaube halt einfach, dass grundsätzlich der Mensch weniger über die Stränge schlagen würde. Also dass man schon zumindest im weitesten Sinne sich mehr daran halten würde, halt genau das zu sich zu nehmen, was man braucht. Weder zu viel noch zu wenig. Also es würde wahrscheinlich auch keiner mehr zu wenig Wasser trinken, um jetzt irgendwie ganz simple Beispiele zu nehmen. Wir würden alle irgendwie dann tatsächlich ausreichend Obst und Gemüse zu uns nehmen, was, glaube ich, die wenigsten Leute in ihrem Alltag tatsächlich auf die Reihe kriegen. Also ich auch auf jeden Fall nicht, zumindest nicht jeden Tag.
Regional einkaufen.
Regional, genau, das ist natürlich auch noch so ein Umwelt- und Gesellschaftsfaktor, der da mit reinspielt. Und
dann diese geilen Läden besuchen, wo man selber mit Tupperware kommt.
Diese unverpackten Läden.
Ja, genau.
Ja, weniger Müll produzieren wäre natürlich auch auf jeden Fall gegeben.
Ja.
Bei mehr rationaler Entscheidung, weil häufig ist es ja so, also ich habe das jetzt auch ganz oft beobachtet, so im Supermarkt mit diesen kleinen Tüten, die es für Obst und Gemüse gibt. Hier vorne hat jetzt so ein neuer Bioladen aufgemacht und die haben zwar auch diese Tüten und da steht auch irgendwie extra dran, weitgehend irgendwie abbaubares Material und steht dabei immer noch irgendwie dran, bitte überlegen Sie trotzdem genau, ob Sie eine Tüte brauchen oder nicht oder so.
Ja.
Und dann habe ich mal für mich selber überlegt, warum ich in manchen Situationen schon das Gefühl habe, ich brauche jetzt eine Tüte für mein Obst und in anderen halt nicht. Und bin dann halt nur auf so Sachen gekommen wie, ja, keine Ahnung, Bananen sind manchmal so ein bisschen feucht von außen und dann will ich die nicht in meine Tasche suchen. Also so total...
Tasche ein bisschen feucht von innen werden.
Genau, also total bescheuert. Oder auch sowas wie, ja, wenn ich jetzt irgendwie ganz viele einzelne lose Möhren kaufe, dann ist das nachher beim Bezahlen so kompliziert, dass ich gucken muss, dass die alle zusammenliegen, damit die abwiegt. Also packe ich sie in eine Tüte, dann bleiben die alle zusammen. Ja.
Das Argument habe ich dir genommen.
Absolut. Und das musstest du mir gar nicht nehmen, weil ich wusste, dass es Schwachsinn ist. Aber das ist mal nur so als einen kleinen Ausschnitt aus dem Riesenthemenkomplex Müllvermeidung. Also ich glaube tatsächlich, dass man weniger Müll produzieren würde. Ganz allgemein, nicht nur Plastik, auch andere Dinge.
Ja, also Kunststoff ist ja im Endeffekt 80% des Kunststoffes, die wir nutzen, oder ungefähr, ich habe jetzt neulich ein Video von Kurz gesagt gesehen, da haben wir die genaue Zahl gesagt, deswegen nagel mich nicht auf die Zahl fest. Es war aber ein sehr großer Teil von Kunststoff, den wir nutzen für Verpackungsindustrie. Und das könnte man ja mit solchen Sachen vermeiden.
Ja.
Mit solchen kleinen Sachen auf Tüten vermeiden. Dann Käse an der Theke kaufen, was man halt keinen Kunststoff nutzt oder ähnliches.
Vielleicht würden dann auch gar keine Tüten mehr angeboten in unserer ausgedachten Welt.
Kann sein, ja.
Weil das ist nämlich auch was ich mich gefragt habe, was dann so Produktion und sowas angehen würde. Also man würde dann ja, vielleicht hätte man auch, würde man sich so weiterentwickeln, dass man nur noch Dinge produziert, die länger halten, zum Beispiel. Oder man sagt ja immer so, manche Dinge werden extra so produziert, dass sie nicht so lange halten, damit man sie nachkauft. Das ist ja auch etwas, ob das jetzt stimmt oder nicht, ist wieder eine andere Frage. Aber wenn dem so wäre, würde das in unserer ausgedachten Welt ja nicht mehr gemacht werden. Weil man dann sagen würde, okay, wir haben halt immer irgendwie die Gesellschaft und die Umwelt und alles im Hinterkopf und wir produzieren so, dass alles möglichst lange hält. Und eben nicht weggeschmissen und neu gekauft wird.
Ja, das ist richtig, ja. Kann ich mir gut vorstellen.
Womit ja dann auch wieder sämtliche Produktions- und Branchen sich umstellen würden. Und bestimmte würden vielleicht sogar auch wegfallen. Also manche Dinge würden vielleicht auch einfach gar nicht mehr produziert werden. Weil die Nachfrage natürlich auch sinkt nach allem, was irgendwie unvernünftig ist. Oh. Also jetzt sind wir wieder in der Wirtschaft angekommen. Aber noch eine Sache, die fällt mir hier gerade auf, was ich mir aufgeschrieben habe, ist das Thema Kriminalität. Es gäbe wahrscheinlich keine Kriminalität mehr.
Kriminalität halte ich in den meisten Fällen für unvernünftig.
Ja.
Deswegen gebe ich dir auch recht, ja.
Okay, dann ist das unproblematisch.
Ja gut, die Polizisten, die weiß man dann irgendwie anders zu beschäftigen und Rechtsanwälte und ähnliches. Also klar.
Ja, stimmt. Ja, das sind Berufe, die es dann tatsächlich nicht mehr geben würde, obwohl sie der Gesellschaft sehr zuträglich sind.
Ja, also ich muss ehrlich sagen, also ohne das jetzt ein neues Fass aufzumachen, aber das komplette Konzept von Recht und sonst was, das ist bei mir irgendwie so ein bisschen schleierhaft. Also ich finde das alles wahnsinnig kompliziert. Ich finde das viel zu kompliziert.
Okay.
Viel zu kompliziert. Also ich glaube, man könnte das deutlich abschlacken, sodass es dann halt nicht für jede Sparte einen extra Anwalt geben muss. Ne?
Vielleicht mache ich mal einen Podcast mit einem meiner diversen Bekannten, die was mit Jura zu tun haben. Vielleicht kann man das Thema nochmal in anderer Form irgendwie aufgreifen.
Ja, da kannst du gerne mal fragen, wäre es möglich, das Rechtssystem in irgendeiner Form abzuschlappen, dass es halt dünner wäre? Genau wie, weiß ich, ein anderes Beispiel, Steuererklärung. Also für mich ist das auch ein Phänomen, Steuern. Also.
Ja, da habe ich viel zu wenig Ahnung von allem, ja, was mit Wirtschaft zu tun hat. Deshalb bin ich auch ganz froh, dass wir darüber nicht in aller Ausführlichkeit jetzt hier in dem Zusammenhang gesprochen haben.
Was ich zum Beispiel auch als Thema hätte, wäre das Thema Überbevölkerung. Mhm. Ich hatte mich neulich vereinzelt mit ein paar Leuten darüber unterhalten. Ich persönlich bin zu keinem Entschluss gekommen, aber es ist ja grundsätzlich Fakt, die Menschen werden immer älter. Das heißt aber nicht, dass, sag ich mal, die Zeit, die sie effektiv arbeiten können, auch länger dauert. Das würde, sagen wir mal, ich möchte jetzt keinem Menschen zutrauen, länger als 67, was schon mehr als lang genug ist, zu arbeiten, aber dann kann es halt passieren, jetzt sage ich mal, heute leben sie dann im Schnitt 10 Jahre noch, mal sagen wir mal, irgendwann leben sie im Schnitt 20 Jahre noch. Mhm. Und dann bricht ja eigentlich sämtliches, dieser Generationsvertrag, der bricht ja komplett zusammen dann. Und sämtliche Sozialstrukturen, die darauf aufbauen, weil es einfach nicht mehr tragbar ist.
Ja.
Das ist eine Frage, wie müsste man damit umgehen?
Ja, vor allem, wenn wir uns dann auch noch vorstellen, dass in unserer erdachten Welt alle Leute gesünder leben würden, würde die Lebenserwartung wahrscheinlich sowieso noch krasser ansteigen, als sie es in unserer westlichen Welt jetzt sowieso ja schon tut. Die Leute werden ja jetzt schon immer älter.
Also ich habe da irgendwann tatsächlich so ein Szenario mir ausgemalt. Dafür wurde ich schon als Massenmörder und sonst was bezeichnet. Aber das ist halt so das Einzige, was mir eingefallen ist. Aber wenn dir was anderes einfällt, bin ich sehr, sehr dankbar für eine andere Meinung.
Okay.
Und zwar ist es einfach, das Leben zu limitieren.
Man sagt, meinst von der Länge her?
Von der Länge her, genau. Also jetzt nicht körperlich, sondern man sagt, mit 75 oder 80 oder irgendeine Zahl, die halt irgendwie gerade so tragbar wäre, ist das Leben halt zu Ende. Ich finde
ich finde
den Gedanken auch grausam, weil ich genau weiß, das ist halt sehr, sehr schwer, das an einer Zahl festzumachen. Ich meine, manche, die sind damit, sagen wir jetzt mal 75 Jahre, sind ja deutlich eingeschränkter als andere. Andere sind ja doch super fit.
Ja.
Da müsste man halt gleichhaft schaffen und müsste dann halt alle irgendwie, weiß ich nicht, wie bei die Dinos in den Sumpf werfen oder so.
Die Frage ist, ob sie vielleicht tatsächlich alle gleich fit wären, wenn sie alle gleich gesund leben würden. Aber ich meine, da sind natürlich noch Gene und sowas, die dann eine Rolle spielen.
Das Gene ist aussehen. Klar. Wir haben ja gesagt, Alkohol trinken geht zur Freude. Manche brauchen unbedingt sehr viel mehr Freude als andere.
Ja, das ist wahr. Ja. Ja, also im Grunde jetzt so auch wieder rein rational betrachtet, hast du da natürlich recht. Weil es kann ja nicht funktionieren. Es kann ja nicht ewig so weitergehen. Auf der anderen Seite ist natürlich halt auch wieder die Frage, ob dann nicht in unserer ausgedachten Welt jeder auch mehr Nachkommen so sorgen würde. Also jetzt mehr aus unserem westlichen Standard hier, wir kriegen ja eher zu wenig Kinder.
Ja.
Also ob dann nicht im Prinzip alle Leute auf der Welt genau so viel Nachkommen kriegen würden, wie wir brauchen, um das Ganze irgendwie am Laufen zu halten.
Ja, das Konzept geht aber halt nur auf, wenn man dann, sage ich mal, die Arbeitszeit, die ein Mensch, also wie alt ein Mensch in Rente gehen darf, wenn man das auch nach hinten streckt, mit steigender Lebenserwartung. Dass da immer das Verhältnis gegeben ist.
Ja, das stimmt.
Das kommt so nicht
hin. Das heißt, man müsste alle paar Jahre, müsste man das auch erhöhen. Also gefühlt wird das ja schon gemacht. Ich bin gespannt, wie lange wir mal arbeiten müssen. Oder ob wir vielleicht mal arbeiten müssen, bis wir sterben einfach. Finde ich schwierig. Also ich weiß nicht, ob es dafür eine andere Lösung gibt, als die du genannt hast.
Das ist super utopisch und auch überhaupt nicht schön, der Gedanke.
Nein, absolut.
Aber rational betrachtet ist mir nichts anderes eingefallen. Wenn man da irgendwie Kommentare bekommt oder sonst was, wenn da irgendeinem anderen was einfällt, würde ich das gerne lesen.
Ja.
Wirklich sehr, sehr gerne.
Ja.
Die Randbedingungen sollten so halbwegs klar geworden sein, auch wenn wir ab und zu mal abgeschweift sind.
Ja, auf jeden Fall. Wir sind ganz schön viel abgeschweift, glaube ich. Aber es ist halt, also ich glaube, ich habe ja auch noch ein paar Sachen auf meiner Liste stehen, die ich jetzt nicht angesprochen habe. Und da fange ich jetzt auch nicht noch mit an.
Okay.
Also zum Beispiel sowas wie Erziehung und Bildung steht hier bei mir noch. Darauf hätte es auch einen Einfluss. Es hätte einen Einfluss auf die Politik. Da haben wir auch noch gar nicht drüber gesprochen.
Ja, wenn die Politiker alle ehrlich und rational handeln, dann gibt es da auch nichts mehr zu kritisieren.
Ja.
Nein, das ist natürlich
jetzt. Ja, aber das ist natürlich jetzt auch wieder ein Riesenthema. Oder dann habe ich hier noch sowas stehen wie Reisen. Also würde man noch reisen oder reist man dann nur noch aus bestimmten Gründen? Also macht man dann noch reine Spaßreisen? Fliegt man noch nach Malle, um da am Strand zu liegen? Zum Beispiel jetzt, dann spielt da natürlich auch dieser Verkehrsaspekt wieder mit rein. Wie reist man überhaupt? Fliegt man überhaupt noch von wegen Umwelt und so weiter?
Da ist wieder dann,
sonstige Dinge.
Der Kompromiss steht dann wahrscheinlich wieder im Raum.
Ja.
Dann bin ich bereit, das bisschen Umwelt oder die Umwelt dermaßen zu belasten dafür, dass ich dann meine Freude komme oder meine Verwirklichung, je nachdem, was der Beweggrund für die einzelne Person dann ist.
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es dann vielleicht so eine Begrenzung geben würde, dass man sagen würde, irgendwie pro Person eine Flugreise im Jahr. Und deinen restlichen Urlaub machst du schön mit der Bahn oder so.
Ja, weißt du, wenn du geboren bist, hast du 75 Urlaube, bis du tot bist. Kannst du dir direkt abstecken, wo du auf der Karte hin willst?
Ja, ich kann mir auch einiges schaffen in 75 Urlauben.
75 Länder, ne?
Ja, finde ich gar nicht so schlecht. Also kaum ein Mensch kommt auf 75 Länder in seinem Leben.
Wenn es auch nur auf die Flugreisen beschränkt ist, kannst du ja furchtbar lange und große Reisen machen und dann da vor Ort anders reisen.
Ja, also das Thema ist noch lange nicht durch und ich glaube, man kommt halt erst recht nicht zu einer Lösung, weil man es halt aus so vielen verschiedenen Perspektiven betrachten kann. Das ist natürlich ja sowieso alles rein hypothetisch, ein Gedankenexperiment. Ja, ich würde jetzt gerne irgendwie so ein Fazit ziehen oder so am Ende. Ich finde das immer schön, wenn man nach so einer langen Diskussion irgendwie ein Fazit hat, aber ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht wie.
Ja, schwierig. Also sehr, sehr schwierig, da jetzt ein Fazit zu ziehen. Klar, du hast schon gesagt, das ist ein Gedankenexperiment. Persönlich, mir helfen diese Gedankenexperimente immer, um bestimmte Situationen, um Entscheidungen zu treffen, es gesellschaftlich zu betrachten und da weniger den Menschen irgendwie auf die Füße zu treten. Vielleicht hilft das ja irgendwann mal einem, wenn er vor einer Entscheidung steht.
Ja, also ich finde auch groß. Gerade bei so einem komplexen Thema auch ganz hilfreich, einfach mal sich so darauf einzulassen und das halt komplett irgendwie durchzudenken, auch wenn man immer denkt, ja, ist ja eigentlich total müßig, da jetzt drüber nachzudenken, weil die Welt wird sich nicht morgen auf einmal ändern und wir denken alle nur noch rational. Aber um halt so das auf kleinere Dinge runterzubrechen und vielleicht für sich selber irgendwelche Kompromisse zu finden, in manchen Situationen finde ich es ganz gut, so mal einfach mal ins Extrem zu gehen und einfach mal zu sagen, jetzt spinne ich mal rum mit meinem Kumpel Mike in der Kneipe und wir machen mal ein Gedankenexperiment. Vielleicht kann man das ja für verschiedene Situationen mal nutzen oder auch vielleicht sogar im beruflichen Alltag, wenn man irgendwelche Entscheidungen treffen muss, einfach mal hingehen und alles bis ins Kleinste rein hypothetisch durchdenken, was wäre, wenn. Ich finde es einfach auch immer unterhaltsam.
Ja, wir haben ja jetzt nur ein paar Aspekte beleuchtet. Ernährung, Kriminalität.
Ich habe auf jeden Fall ein paar neue Podcast-Themenideen, das ist super. Vielleicht auch nochmal mit dir gerne, wenn wir da ein Thema finden, was wir nochmal gemeinsam vertiefen wollen.
Wird uns bestimmt mal wieder in der Kneipe eins ein.
Genau. Ja, ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Bis zum nächsten Mal in der Kneipe einfach. Geht öfter in die Kneipe, weil dann fallen euch tolle Sachen ein.